Herzlich willkommen zur neuen Folge von Erzähl mir von Wien, die wir an einem sehr heißen Junitag aufnehmen und deswegen gehen wir in die Gruft, nämlich in die Michaela-Gruft. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
In der vorigen Folge waren wir am Michaela Platz und jetzt gehen wir hinunter in die Michaela Gruft. Fangen wir einmal ganz basic an. Wo ist die? Wie geht man rein? Kann da jeder rein? Und dann reden wir darüber, wer liegt drin.
Ja, also sie ist unter der Michaela Kirche. Wenig überraschend eigentlich. Und es gibt Führungen, man kann also allein nicht hineingehen. Und es gibt Führungen, Deutsch und Englisch, und da geht man über sehr alte, ich würde sagen 150 Jahre alte Stiegen runter.
In der Kirche.
In der Kirche und ist dann unten in der Gruft.
Und was ist dort?
Dort sind also Särge, teilweise noch mit Leichen, mit Mumifizierten, und man zeigt heute noch mumifizierte Leichen, zwei oder drei, und ein Skelett. Es sind sehr viele Holzbretter von zerstörten Särgen.
Und aus welcher Zeit sind diese Särge?
Ja, also sehr viele sind aus der Barockzeit und auch natürlich dann mit barocken Motiven bemalt.
Und seit wann gibt es die Gruft oder wie hat das angefangen?
Ja, die Gruft gibt es schon sehr lange. Da hat man Knochen gefunden, die 600 Jahre alt sind, die unter der Kirche sind. Ursprünglich war der Friedhof, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, aber es sind auch schon Gruftbegräbnisse also durchgeführt worden. Man weiß zum Beispiel von einem, der in der heutigen Kreuzkapelle, die ist die rechte neben dem Hochaltar, das war der Stiborius Kretzel.
Stiborius Kretzel, ein schicker Name.
Mit CH am Anfang. Mhm. Der ist aus 1350, hat der ein Begräbnis gestiftet. Und zwar deswegen, er war der Küchenmeister von Herzog Albrecht II., der Weise oder der Lahme. Vater von Rudolf dem Stifter. Mhm. Und der hat eine Krankheit gehabt, wo man nicht gewusst hat, was er hat. Und
der Albrecht, der nicht Albrecht. Der Stiborius.
Nein, der Albrecht. Der Stiborius war sein Küchenmeister. Mhm. Und diesen Küchenmeister hat ein Priester bezichtigt, den Herzog zu vergiften, langsam. Man hat dann alles Mögliche versucht, man hat den Herzog an den Füßen aufgehängt, aber nicht, damit sie die Bandscheiben entlasten, sondern weil man geglaubt hat, dass die bösen Säfte dadurch herausfließen. Es hat sich also dann herausgestellt, dass er nicht vergiftet wurde, und der Stiborius ist also entlastet worden, während
der Albrecht gestorben ist.
Nein, der Albrecht hat weitergelebt, der hat ja trotz seiner Krankheit 11 Kinder gezeugt, und man hat dann, ich glaube sogar erst 1985, wenn ich mich nicht täusche, herausgefunden, dass er wahrscheinlich Polyarthritis gehabt hat. Aber der Priester, dieser Verleumder, da gibt es zwei Lesarten, einer sagt, er ist hingerichtet worden, und die andere sagt, dass er in einer Mauer bei St. Stephan eingemauert worden ist. Interessiert uns heute eigentlich nicht mehr sehr. Aber dieser Küchenmeister Stiborius, der muss ziemlich wohlhabend gewesen sein, weil das war also wirklich schon eine Ausgabe, die ziemlich hoch war.
Aber was war eine Ausgabe, die hoch war?
Für das Grab.
Also ein teures Grab.
Ja, aber man weiß vom Grab, das Grab findet man heute nicht mehr.
Also von diesem Grab weiß man nur aus Dokumenten.
Ja.
Und welche Gräber gibt es sonst noch?
Naja, es war halt schon den Reichen vorbehalten, dort Gruft zu haben, weil die Armen sind ja draußen am Friedhof begraben worden. Wobei wir vielleicht gleich das erwähnen, dass der Friedhof ja, wie wir letztens gesagt haben, dann im 16. Jahrhundert geschlossen worden ist, weil ganz einfach der Verwesungsgestank sogar bis in die Hofburg gedrungen ist.
Na, das geht nicht.
Und das war natürlich nicht möglich. An der Friedhofsmauer, vielleicht erwähnen wir das gleich, war an der Innenseite das Ölbergrelief. Ich weiß nicht, ob da das jetzt gewertig ist. Im Michaela-Durchgang.
Ja, natürlich, ich weiß. Ja. Also wenn man geht beim rechts von der Michaela-Kirche hinein.
Ja, da ist eben dieses Ölbergrelief.
Auf der linken Seite,
hinter dem Glas. Das ist aus, glaube ich, 1485 so. Und das war ursprünglich an der Innenseite von der Mauer vom Friedhof.
Ja, und wie ist das dann in den Durchgang gekommen?
Naja, nachdem man die Mauer abgebrochen hat, hat man das retten wollen, hat man damals schon erkannt, wie wertvoll das ist und hat es dorthin transferiert.
Und was stellt das dar?
Das stellt dar Christus am Ölberg, wie er betet und rundherum die Jünger schlafen. Und das Ganze ist eigentlich wie ein Comicstrip, weil im Vordergrund sehr groß Christus und die schlafenden Apostel oder Jünger. Und rechts herunter sieht man schon kommen die Schergen, angeführt von Judas, den man daran erkennt,
dass er ein Geldsackerl in der Hand hat.
Auf der linken Seite, noch weiter oben, man muss sich das ein bisschen S-förmig vorstellen, ist Jerusalem, die Mauern und die Stadt halt. Und dann kommt schon der Kreuzweg, Christus, wie er das Kreuz trägt, und ganz am höchsten Punkt Golgatha mit dem Kreuz von Christus in der Mitte und links und rechts die beiden Schächer.
Und war das immer schon hinter Glas in dem? Naja, war sicher nicht immer schon hinter Glas. Seit wann ist hinter Glas?
Naja, seit wann weiß ich nicht genau, aber ich bilde mir ein, ich kann mich nur erinnern, wie kein Glas war. Nur war das natürlich Wetter und Vandalismus ausgesetzt. Und
aber es ist eh erstaunlich, dass es noch so gut erhalten ist,
ja,
im Freien.
Ja, toll.
Gut, aber wir wollen in die Gruft zurück. Wer ist noch in der Gruft begraben?
Es war so, dass natürlich die Reichen. Also die wohlhabende Reihe.
Aber nicht das Kaiserhaus oder so, nicht wie in der Kapuzinergruft.
Nein. Die sind dort, man hat es leisten können müssen, dass man dort begraben wird, weil es ja wieder immer Gebühr verlangt. Und da war es wieder so, dass je näher man beim Altar war, desto
teurer
und desto höher stehend war man sozusagen. Aber es ist, man sieht unter den Bänken, wenn man in die Kirche geht, dass sehr, sehr viele Grabplatten sind, die ganz einfach dort.
Einfach in der Kirche, da sind wir jetzt aber nicht in der Gruft.
In der Kirche, nein, aber die führen in die Gruft hinunter. Teilweise. Und da sind Särge hinuntergelassen worden. Das heißt, man hat diese Gruftplatte, man sieht jetzt noch so Halterungen, die an denen die Platte
in die Höhe gehoben wurde.
Der Sarg ist runtergelassen worden. Und Besuche waren eigentlich nicht vorgesehen.
Naja, wenn man jetzt am Friedhof geht, steht man ja auch nur vor der Grabplatte.
Mehr oder weniger, ja. Das hat sich aber dann schon so, dass sehr viele Leute sich dort begraben haben lassen. Also so, ich würde sagen, mittlere Hofbeamte und so weiter. Und dadurch ist es eben, haben wir das Ganze ausbauen müssen. Im 16. Jahrhundert.
Also da die Gräber wurden ausgebaut, nicht die Kirche.
Die Gruft.
Ja.
Es ist hinuntergraben worden.
Aber
tiefer gegraben worden. Und es sind dann ab dem 17. Jahrhundert die Gemeinschaftsgrüfte entstanden, wo eben keine eigene Gruft für einen Wohlbestallten war, sondern es sind mehrere Särge oder viele Särge nebeneinander gestanden und die sind durch zwei Treppen dann zugänglich gemacht worden. Allerdings, die Särge hat man, also da wahrscheinlich nicht runter dran können, da hat es ein Rutschen gegeben, so ein Rutschen von außen.
Das ist ja was, okay. Sehr pragmatisch, also von außen.
Von außen, die mit Holz ausgelegt waren, da sind die Särge hinunter
transportiert
worden. Und das war eine Öffnung nach außen und das ist relativ wichtig, weil dadurch war eine Luftzufuhr und ein ständiger Luftzug. Und dadurch sind manche Leichen mumifiziert worden.
Ach so, okay, in den Särgen.
Ja.
Und wie lang, bis wann ist dort begraben worden?
Bis 1784.
Aha, weil Josef II. Gesagt hat, nichts mehr innerhalb des innerhalb der Stadtmauern.
Ja, innerhalb des Gürtels. Ja. Das sind dann die Kommunalfriedhöfe außerhalb angelegt.
Okay, aber dann wurde niemand mehr begraben, aber es ist zugänglich geblieben, oder wie?
Es ist zugänglich geblieben. Es war ja vorher, vielleicht sollte man noch erwähnen, trotz des Luftzugs war in der Kirche immer eher unangenehmer Geruch.
Ja, das weiß man aus den Aufzeichnungen.
Ja. Aber die Stiegen und die Sargrutsche war natürlich auch deswegen wichtig, weil dadurch die Grabplatten nicht so oft angehoben werden mussten und dadurch nicht der Geruch nicht so viel herausgekommen ist.
Und wie viele Leute waren da ungefähr begraben?
Ja, man weiß, dass aus Totenprotokollen, dass von 1630 bis 1784 ca. 4000 Menschen dort begraben worden sind. Jetzt fragt man sich natürlich,
wo sind die?
Das haben sich etliche Leute gefragt, weil es ist dann gezählt worden, immer in Abständen. Mhm. Und das war so, Särge, die zerstört, zerfallen, ich meine, das waren Holzsärge, die vermorscht sind, die und auch die Leichenteile, also die Knochen, die Skelettierten, sind vermischt worden mit Sägespänen und so weiter und am Boden aufgelegt worden und mit einer Lehm- und Sandschicht bedeckt.
In der Gruft.
Dadurch ist die Gruft im Laufe der Zeit um 1,5 Meter niedriger geworden.
Also man geht dort auf Leichenteile?
Man geht auf Leichen, ja.
Aha, na servus. Über Leichen. Das ist was für die Skrupellosen, die Michaela Gruft.
Ja, wahrscheinlich. Und diese Arbeiten haben Kirchendiener durchgeführt. Die waren also wahnsinnig schlecht bezahlt. Und man weiß, dass es Mitte des 19. Jahrhunderts noch 400 Särge gegeben hat. Mhm. Und 1923, das war das Jahr, in dem die Banabiten weg und die Salvatorianer übernommen haben, hat es noch 253 Holzsärge gegeben.
Die anderen waren zerfallen?
Die anderen waren zerfallen. Es waren ungefähr 30 oder 35 Metallsärge noch. Und dann gibt es von Pietro Metastasio zum Beispiel einen besonders schönen, der ist neu erhalten. Also es sind aber etliche eben oder sehr viele ganz einfach zugrunde gegangen.
Einfach verrottet.
Verrottet, ja. Und diese Salvatorianer sind dann drangegangen und haben das sortiert.
Aha, die haben einen Sortierwahn gehabt.
haben aus den Särgen, die schon am Zerfallen waren, die Knochen herausgenommen und haben es in Nischen geschlichtet. Man sieht, also teilweise sind es geschlichtet, teilweise sind die Totenköpfe mit gekreuzten Knochen drunter auf kleinen Stellagen untergebracht. Beziehungsweise gibt es auch Nischen, wo die Knochen ganz einfach
eine Katze. Das geht mir auf die Nerven mit dem Sortieren.
Ja, also das war. Die Särge waren damals im Übrigen übereinander gestapelt. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr. Man hat auch in letzter Zeit ist schon ein dehnbarer Begriff, die Särge nicht mehr am Boden gestellt, sondern auf Stellagen kann man auch nicht sagen, aber auf Vorrichtungen.
Billigregal.
Nein, der Regal, die schon am Boden, aber
also ein bisschen erhöht. Wieso hat er dauernd das Bedürfnis herumzuräumen in der Gruft?
Ja, die Salvatorianer haben. Das war so, dass Mitte des 19. Jahrhunderts hat ihm einer die 400 Särge gezählt und dann war bis 1923 eben kam fast nie wer in der Gruft oder war überhaupt niemand in der Gruft, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die war relativ vergessen. Dann ist im Zweiten Weltkrieg am Michaelerplatz durch Bomben die Wasserleitung zerstört worden. Und in die Gruft ist Wasser reingedrungen, was natürlich schrecklich war.
Und wird den Leichen ziemlich wurscht gewesen sein.
Den Leichen wird es wurscht gewesen sein, aber immerhin ist ja doch eine Sache, die, ja.
Also zerstörerisch war
es. Genau. Während eben manche Leichen mumifiziert worden sind durch diesen Luftzug, die besser benannt waren, und manche eben skelettiert waren und manche sind eben verwest. Man hat dann angefangen, Führungen zu machen.
Nach dem Krieg.
Nach dem Krieg, also in den 50er und 60er Jahren, haben die Padres die also spezielle Menschen runtergeführt. Und dann hat man, ich glaube so ab den Mitte der 70er Jahre, hat man angefangen, Führungen zu veranstalten oder anzubieten. Also ich war das erste Mal unten, ich schätze vor 40, 45 Jahren, kann ich nicht sagen. Und da kann ich mich noch erinnern, man hat also zwei oder drei mumifizierte Leichen, ein Skelett und was ganz, ich weiß nicht, stolz oder man hat es halt hergezeigt, eine schwangere Frau.
Oh je.
Die ist offen im Sorgling, man weiß nicht, wann sie gestorben ist. Ob jetzt die Schwangerschaft schon zu Ende war oder nur hochschwanger man hat. Auf jeden Fall gesagt, dass man dieses Baby durchscheinen sieht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie genau das war. Die zeigt man jetzt nicht mehr, nehmen wir an, aus Pietätgründen, was auch besser wird, wahrscheinlich ist. Was man jetzt zeigt, ist ein Skelett, skelettierten Leichnam. Und zwei Mumien.
Aha, die gibt es noch.
Die gibt es noch, eine Frau und einen Hofbeamten nimmt man an.
Ich wollte gerade sagen, weiß man, wer die sind?
Na, namentlich glaube ich nicht. Ja. Aber die Frau und der Hofbeamte, die Frau hat ein sehr gut erhaltenes Kleid an. Der Kopf natürlich
mumifiziert.
Interessant ist, dass sowohl der Mann als auch die Frau weiße Flecken haben. Die sind jetzt, muss ich dazu sagen, mit Glas bedeckt.
Aha.
Früher, ganz früher, war ja keine Beleuchtung drinnen, also so nur in den 50er, 60er Jahren, da sind die Leute mit Kerzen und mit Kerzen runtergegangen zur Beleuchtung, daher auch manches Verrust. Und auf diesen beiden bekleideten Mumien sind so weiße Flecken. Und diese weißen Flecken sind ganz einfach, weil ja kein Glas drüber war, wie ich damals das erste Mal war, war auch kein Glas. Und die haben mit den Kerzen
hingeleuchtet und haben es untergewachst.
Das ist Wachstum.
Und wie ist das innen? Ist das ausgemalt? Also ist das sozusagen, ist das dekoriert, die Gruft, also der Plafon und so?
Nein, das ist geweißelt, außer Graffiti. Graffiti, die wo sich manche verewigt haben.
Mhm. Und der Kieselack.
Dann der Kieselack ist nicht drinnen. Und in den Särgen liegen Sägespäne oder Hobelspäne, Sägespäne, wo die dazu da sind, dass die Flüssigkeit, die austritt bei der Verwesung, aufgesaugt wird.
Und was weiß man noch über den Hofbeamten zum Beispiel?
Na, wer war, weiß man wie gesagt nicht, aber man weiß, was er angehabt hat, weil das sieht man. Mhm. Er hat so einen Rock, bis zu einen Gehrock ganz einfach an, dann hat er Strümpfe, Schuhe und ein Netz am Kopf.
Wieso hat er ein Netz am Kopf?
Na, weil er offensichtlich eine Perücke getragen hat.
Ah.
Und man hat ihn mit der Perücke begraben und Haare verwesen angeblich wahnsinnig schnell.
Mhm.
Und das Netz natürlich ist...
Also das Netz ist geblieben.
Netz ist geblieben.
Na gut, und was ist mit den Zinnsärgen?
Die Zinnsärge sind teilweise auch beschädigt und mit verbogenen Deckeln und so weiter.
Du hast mir erzählt, bei einer Führung hat jemand gesagt, warum sind die so verdellt, die
Särge? Warum sind die so
ganz empört?
Ja, total empört. Und,
aber sind sie halt, weil sie alt sind?
Sie sind alt und werden restauriert, kostet aber, glaube ich, 10.000 bis 15.000 Euro so einen Sarg zu restaurieren.
Und die waren für die Reicheren, die Zinnsärge?
Nehme ich an.
Und die Holzsärge sind beschädigt, oder?
Ja, teilweise natürlich rein mechanisch beschädigt, weil ganz einfach die Bredeln auseinanderfallen. Und dann ist Anfang des 21. Jahrhunderts der Rüsselkäfer aufgetreten.
Oje, das klingt schlecht.
Den man gar nicht gekannt hat, aber es ist dann eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Gruft entstanden.
Was durch die vielen Besucher?
Ist anzunehmen, ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit dem damaligen Pfarrer, ich glaube, das war ein Pole, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir geredet und der hat gesagt, das ist halt der Fluch. Oder der Fluch klingt bei einem Grab ein bisschen.
Klingt wie ägyptische Grabräuber.
ägyptische Rüsselkäfer. Nein, der hat gesagt, das ist halt der Jammer, dass früher waren ganz wenig Leute und dann hat, was Jahrhunderte gehalten hat, ist dann durch die Luftfeuchtigkeit, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist dieser Rüsselkäfer, hat sie bei dieser, ich glaube, das waren 80-90% Luftfeuchtigkeit, hat sie wahnsinnig wohl gefühlt und hat halt da sehr viel auch an den Leichenschäden verursacht. Und jetzt stehen Entfeuchtungsgeräte und Klimageräte drinnen und die halten die Luftfeuchtigkeit halt auf irgendein Level. Und der Rüsselkäfer hat sich gedacht, na, da bleibe ich nicht. Da gehe ich wohin, wo es feuchter ist, und ist verschwunden.
Also wir wären lieber in dem trockenen und kühlen Klima als im feuchten und warmen wie der Rüsselkäfer, aber verschwinden tun wir jetzt trotzdem, nämlich in eine kleine Sommerpause. Wir wünschen einen schönen Sommer und ich sage Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.